Stell dir vor, du wärst heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen, hättest dich hier reingesetzt, der Gottesdienst würde beginnen. Und dann würde der Part kommen, wo der Prediger, also in dem Fall ich, auf die Bühne gehen muss und anfangen muss. Aber anstatt dass ich auf die Bühne gehe, fällt ein Banner von der Decke herunter, wo drauf steht: Gib den Pastor seinen Lohn, sonst gibt es morgen Prügel schon. Ihr würdet euch erst bedenken, was ist denn jetzt los? Anstelle, dass ich hier bin, würde ich auf dem Marktplatz stehen und irgendwelche dummen Parolen rausbrüllen und demonstrieren. Es würde euch vielleicht bekannt vorkommen, klar, dass der Pastor demonstriert, das passt jetzt nicht zueinander und hoffentlich wird es auch nie passieren oder das sollte auch nie passieren. Aber Demonstrationen stehen doch heutzutage irgendwie auf der Tagesordnung. Das hört man andauernd, der demonstriert und dort. Teilweise kann man es verstehen, nachvollziehen. Gerade, glaube ich, bei den Bauern können wir verstehen, warum sie auf die Straße gehen. Aber wann demonstriert denn jemand? Wann streikt eine Person? Wenn es ihnen gut geht, wenn alles super in Ordnung ist? Meistens dann, wenn irgendetwas nicht mehr passt, wenn etwas nicht mehr harmoniert, nicht mehr zusammenpasst. Da passt ein Vertrag nicht mehr. Die Regierung tut etwas, wo mir nicht mehr passt, was ich nicht mehr einhalten kann. Dann demonstrieren Menschen, gehen sie auf die Straße und tun ihren Unmut kund. Ja, der Bibeltext heute, da ist etwas ganz Ähnliches passiert. Auch dort hat etwas nicht mehr zusammengepasst. Ein Vertrag, der ausgehandelt wurde, hat nicht mehr zu den beiden Vertragspartnern gepasst. Aber anstelle, dass jemand demonstriert hat, hat Gott selber dafür eingestanden, dass der Vertrag zu erfüllen ist und erfüllt wird. Diesen Text, den möchten wir uns gemeinsam jetzt durchlesen. Er steht in Hebräer Kapitel 8, die Verse 7 bis 13. Dürft gerne mit aufschlagen, Hebräer Kapitel 8, die Verse 7 bis 13. Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Denn tadelnd spricht er zu ihnen: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich mit Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund. Ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auf ihren Herzen schreiben. Ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn. Denn alle werden mich erkennen, von Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden und ihrer Gesetzeslosigkeit werde ich nie mehr gedenken. Indem er sagte, einen neuen, hat er den ersten alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Möchten uns heute drei Punkte aus diesem Text anschauen. Der erste, ein alter Bund für ein ungehorsames Volk. Der zweite Punkt, ein neuer Bund für begnadete Sünder. Ein gnädiger Bund durch einen gnädigen Heiland. Der erste Punkt, ein alter Bund für ein ungehorsames Volk. Ja, das Volk Israel, das war zu Beginn ihrer Geschichte in einer ausweglosen Lage. Sie waren gefangen in Ägypten unter der Sklaverei, verbannt, mussten dort Schwerstarbeit leisten und litten immer mehr unter dem, was der Pharao ihnen auferlag. Ja, sie leisteten sehr schwere Arbeit und sie litten darunter und sie sehnten sich danach, dass endlich jemand kommt und sie befreit, dass sie aus Ägypten heraus können, dass die Ägypter vielleicht besiegt werden und sie irgendwie wieder in die Freiheit kommen. Eines Tages berief Gott den Mose, der selber ein Hebräer, ein Israelit war, aber gleichzeitig auch der Adoptivenkel des Pharaos war, um das Volk Gottes aus Ägypten herauszuführen. Das war keine einfache Angelegenheit. Natürlich wollte der Pharao seine Arbeiter nicht verlieren und ließ sein Volk nicht einfach so ziehen. Aber dann hat Gott einige Katastrophen über die Ägypter hereinprasseln lassen, so dass sie endlich dann irgendwann gehen durften. Das Volk konnte aus Ägypten herausgehen und versammelte sich dann in der Wüste am Berg Sinai. Bis dato aber hat das Volk Gott noch nicht richtig gekannt. Sie kannten ihn vielleicht so ein bisschen vom Hörensagen, von dem, was die Väter ihnen erzählt haben, aber so richtig kennen taten sie Gott nicht. Sie wussten nicht, was will Gott von uns? Wie ist er? Was macht er? Was hat er mit uns vor? Gibt es diesen Gott wirklich? Da bestand keine intime Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Durch diese Befreiung aus Ägypten aber hat Gott sich seinem Volk auf wirklich beeindruckende Art und Weise gezeigt. Er zeigte, wie mächtig er ist, dass Himmel und Erde ihm gehorchen, dass er regiert über Leben und Tod. Er hat sich als ein lebendiger Gott erwiesen. Ein Gott, der mächtig ist, aber auch heilig. Heilig bedeutet, dass Gott absolut rein ist. Dass nichts Böses an ihm ist, dass nichts Böses zu ihm passt. Ja, dass das Böse nicht vor ihm bestehen kann. Und von uns Menschen können wir das nicht gerade so behaupten. Wir sind so anders, wir sind nicht heilig. Wir sind von Geburt an Sünder und passen nicht zu diesem heiligen Gott. Und gerade da liegt das Problem. Aber Gott möchte Beziehung möglich machen. Und deshalb gibt er dem Volk Regeln und Gesetze, die sie halten müssen, damit sie Gemeinschaft mit Gott haben können, damit sie wieder zusammenpassen. Das dürfen wir uns jetzt nicht so vorstellen wie bei einem König oder bei einem Präsidenten, wo es Regelungen gibt, wo es Sicherheitsmaßnahmen gibt, damit der Präsident oder der König beschützt wird. Gott muss nicht geschützt werden. Dort geht es darum, dass das Volk, dass der Mensch geschützt wird. Deshalb gibt es Regeln und Gesetze. Und so sagt Gott ganz zu Beginn, als er diese Regeln und Gesetze bekannt gibt, in 2. Mose 19, 4 bis 6, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die zu den Söhnen Israels reden sollt. Gott schließt einen Bund, einen Vertrag zwischen sich und dem Volk und sagt, hey, wenn ihr euch an das haltet, was ich euch hier sage, dann segne ich euch, dann passe ich auf euch auf, dann behüte ich euch. Dummerweise hat sich das Volk trotz meist größter Anstrengung sehr oft oder bis eigentlich nie an diesen Vertrag gehalten. Sie waren oft ungehorsam. Das kann man durch die ganze Geschichte Israels hindurch beobachten und sieht immer wieder, wie sie von diesem Vertrag abgewichen sind. Sie konnten die Forderung Gottes nicht einhalten. Das kannst du vielleicht selber mal an dir überprüfen, ob du es schaffen würdest, indem du nur mal die 10 Gebote durchgehst. Die Ehe hast du äußerlich vielleicht noch nicht gebrochen, aber vielleicht mit einem begehrlichen Blick auf das Eigentum deines Nachbarn geschaut. Oder was ist mit den Lügen? Wir merken, es ist gar nicht so leicht, die Forderungen Gottes alle einzuhalten. Und jetzt schreibt hier der Autor des Hebräerbriefs in Vers 7, denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Er schreibt hier, dass der erste Bund nicht ohne Fehler war. Der erste Bund in der Wüste hat scheinbar nicht so funktioniert. Jetzt ist die Frage, hat Gott etwas falsch gemacht? Hat er einen falschen Vertrag aufgesetzt? Waren die Forderungen irgendwie zu groß? Einen Hinweis auf diese Frage bekommen wir im nächsten Vers, in Vers 8. Da schreibt Gott oder Gott spricht und sagt, tadelnd spricht der Herr. Gott kritisiert das Volk, nicht den Vertrag. Das Problem liegt also nicht in dem Vertrag, in dem Bund oder gar an Gott selber, sondern beim Menschen. Die Menschen haben die Forderungen nicht erfüllt. Sie waren gegen Gott ungehorsam. Das Problem lag nicht bei Gott. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch das, was wir weiter im Vers 8 lesen. Der Hebräerbriefschreiber, er bringt hier ein Zitat aus dem Propheten Jeremia, das 650 Jahre vorher aufgeschrieben wurde. Und da verheißt Gott, dass es eines Tages einen neuen Vertrag, einen neuen Bund geben wird. Diesen neuen Bund, den schauen wir uns gleich im zweiten Punkt an. Aber es zeigt uns, dass der alte Bund schon von Anfang an mit einem Ablaufdatum versehen war. Es war klar, dieser Vertrag wird eines Tages ablaufen und ersetzt werden. Aber wozu dann das Ganze? Wozu überhaupt so ein Bund, so ein Vertrag? Man hätte doch von Anfang an den neuen, den richtigen Vertrag aufsetzen können. Das war doch jetzt alles überflüssig. Wozu das Ganze? Das ist eine berechtigte Frage. Denn damit stellen wir auch uns die Frage, ob es sich lohnt, über diesen Vertrag nachzudenken. Oder ob das, was wir gerade tun, alles Zeitverschwendung ist. Diese Antwort bekommen wir nicht in unserem Text, den wir gerade gelesen haben. Dafür müssen wir das Buch wechseln und in den Römerbrief springen. Dort erklärt der Paulus eigentlich über mehrere Kapitel hinweg, was es mit diesem Gesetz, was es mit diesem Bund auf sich hat. Und da schreibt er in Römer Kapitel 3, die Verse 19 bis 20, so sagt es das Gesetz und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott als gerecht da. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz, der alte Bund, ist dafür da, dass wir Sünde erkennen, dass wir wissen, was Sünde ist. Es zeigt uns auf, wie Gott ist, wie der Mensch ist. Im Prinzip zeigt es uns auf, was gut ist, was richtig ist. Unsere Gesellschaft, die lobt sich ja so sehr die Freiheit. Jeder darf machen, was er will. Jeder darf sich entfalten und leben, wie er will. In der Sexualität, im Leben, überall darf man tun und lassen, was man möchte. Aber was ist, wenn ein Verbrechen geschieht? Wenn irgendjemand jemand anderes ausraubt oder sogar ermordet? Wer bestimmt dann, was richtig ist? Dann gibt es ein Gesetz, was klare Maßstäbe weitergibt. Das Gesetz bringt schlussendlich die Beziehung zwischen Menschen in Ordnung. Dass mehrere Menschen miteinander leben können, harmonieren können. Das gibt einen Maßstab und zeigt uns, was gut und richtig ist, was zu tun ist. Und genau das Gleiche macht der Bund Gottes mit dem Volk Israel. Der alte Bund, er zeigt auf, was erlaubt ist und bringt Ordnung in Beziehung zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Gott. Jakobus, der vergleicht das Gesetz oder das Wort Gottes mit einem Spiegel. Wenn man in den Spiegel hineinschaut, dann sieht man vielleicht die Nutella-Flecken vom Frühstück, die Zahnpasta vom Zähneputzen. Man sieht, wo man schmutzig ist und wo man sich vielleicht noch ein bisschen waschen muss. Jetzt aber die Frage, wie wird man sauber? Indem ich in den Spiegel schaue? Nein. Indem ich Wasser nehme und mich sauber mache. Wir brauchen Wasser, um sauber zu werden. Und genauso ist es mit dem alten Bund. Der alte Bund, er zeigt uns auf, wo wir schuldig geworden sind, aber macht uns nicht sauber. Um sauber zu werden, brauchen wir etwas anderes. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, ein neuer Bund für begnadete Sünder. Jetzt wirkt hier der neue Bund. Er ist die Grundlage, damit wir sauber werden können, damit wir gerecht vor Gott werden können. Der neue Bund macht uns so, wie es Gott gefällt. Das Gesetz, der alte Bund, zeigt uns auf, wo wir schmutzig sind. Der neue Bund macht uns sauber. Und das immer im Zusammenhang mit dem Leben Jesu. Denn das Gesetz, der alte Bund, er zeigt uns auch auf, was Jesus für uns getan hat. Was Jesus für uns erfüllt hat. Wir predigen oft, oder eigentlich immer, dass Jesus für unsere Sünden sterben musste, damit wir ewig leben können. Das ist auch richtig, das stimmt, ist aber auch wieder nur die halbe Wahrheit. Er musste noch viel mehr tun, als nur zu sterben und zu leiden. Wenn Jesus nur am Kreuz gestorben wäre, stellvertretend für uns, dann hätte er uns in den Stand versetzt, wie es auch Adam und Eva waren. Praktisch ohne Sünde. Aber dann hätten wir von dem Moment an schauen müssen, dass wir auch gehorsam sind und keinen Fehler mehr werden. Wir müssten uns peinlichst genau darauf konzentrieren. Deshalb musste Jesus noch viel mehr tun, als nur sterben. Er hätte als Kind sterben können. Es hätte gereicht, um ein erlösendes Opfer für uns zu bringen. Aber damit wir wirklich ewig leben können, musste er mehr tun. Paulus schreibt in Römer Kapitel 5, Vers 19, genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Damit wir wirklich gerecht leben können und ewig leben können, musste Jesus für uns auch noch gehorsam sein. Jesu Gehorsam macht ein ewiges, gottgefälliges Leben erst möglich. Er musste nicht gehorsam sein, damit er selber ein makelloses Opferlamm sein konnte. Nein, er musste um deinetwillen, um meinetwillen gerecht leben, gerecht vor Gott dastehen, damit wir für alle Ewigkeit gerecht vor Gott stehen können. Ansonsten, wie gesagt, hätte es gereicht, als Kind zu sterben. Aber weil er für dich und für mich ein Leben ohne Sünde leben musste, nahm er die Schwierigkeiten des Lebens auf sich und war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und jetzt hier eine persönliche Frage an dich. Auf wessen Gehorsam vertraust du? Auf den Gehorsam Jesu? Oder vielleicht doch auf deinen eigenen Gehorsam? Wir sind schnell dabei zu sagen, ja, natürlich auf den Gehorsam Jesu. Weil wir wissen, als Christ muss man so antworten. Aber wie sieht es im Alltag aus? Glauben wir das auch im Herzen? Oder versuchen wir nicht doch auch oft durch unsere Dienste in der Gemeinde oder durch den Umgang mit unseren Mitmenschen irgendwie selber noch was dazu beizutragen, damit unser Gehorsam vor Gott irgendwie gut dasteht. Dass wir irgendwie gut vor Gott dastehen und er Gefallen an uns hat. Dass wir uns doch irgendwie das ewige Leben verdienen können. Aber das Einzige, was Gott vor Gott zählt, ist der Gehorsam Jesu. Vertrau auf Jesus. Er hat alles dafür getan, damit du ewig leben darfst. Er war für dich gehorsam. Vor ein paar Wochen wurde mein Kollege aus der Bestattung mit dem Leichenwagen geblitzt. Der Strafzettel, er ist bei uns angekommen und von der Geschäftsleitung wurde er übergeben und der Kollege musste jetzt diesen Strafzettel zahlen. Auf diesem Strafzettel, da war ein QR-Code drauf, über den man zum Online-Banking kommen konnte, wo man dann die Schuld gleich begleichen kann. Jetzt ist mein Kollege schon etwas älter und in Sachen Online-Banking nicht so arg bewandert, sodass er erstmal gar nicht wusste, was mache ich damit jetzt. Es war ein anderer Kollege, hat gesagt, du, ich bezahle für dich diesen Strafzettel und du gibst mir einfach das Bargeld und alles ist gut. Dann sagte er, am Ende ist es ja egal, von welchem Konto gezahlt wird. Hauptsache, die kriegen ihr Geld. So ähnlich handelte Jesus mit uns. Er hat den Strafzettel für dich und für mich beglichen, sodass wir in alle Ewigkeit schuldenfrei leben können. Er hat genug Cash. Er zahlt für uns. Wir müssen aber nicht, wie mein Kollege, irgendwie etwas zurückgeben. Am Ende ist es nicht egal, von welchem Konto gezahlt wird. Es muss vom Konto Jesu gezahlt werden. Aber wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, Jesus hat genug Cash. Er hat sein Blut vergossen, damit wirklich jede Sünde bezahlt werden kann. Wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, dann könnten wir sagen, naja, dann können wir jetzt tun und lassen, was wir wollen. Ist ja egal, Jesus hat ja genug davon. Er ist für meine Schuld gestorben, die ich in der Vergangenheit getan habe, die ich in der Gegenwart tue, die ich in der Zukunft tue. Ist ja egal, wie wir leben. Im Grunde genommen ja. Theoretisch würde das Blut Jesu ausreichen, um wirklich jede Schuld zu begleichen. Wenn du jetzt nach dem Gottesdienst nach Hause gehen würdest, im Bordell vorbeischauen würdest, dann irgendwann nach Hause fährst, vor der Garage parkst und deinen Nachbar erschießt, morgen deinen Chef anlügst und ihn betrügst und das so weiter tust bis zum Tod, kein Problem. Jesu Blut wäscht alles rein. Er hat genug davon. Paulus schreibt in Römer Kapitel 5 weiter, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Aber wenn wir so leben würden und wirklich jede Sünde tun würden, die uns irgendwie über den Weg läuft und uns einfällt, dann würden wir diese Liebestat Jesu, seinen Tod am Kreuz, mit Füßen treten. Wir würden sein Blut einfach so verschwenden, dass er teuer vergossen hat. Wir würden seine Gnade zu einer billigen Gnade machen, sagt Bonhoeffer. Doch Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat alles gegeben, um dich und mich zu erlösen. Und genau hier greift der Vers 10 in Hebräer Kapitel 8 ein. Dort schreibt er oder zitiert aus dem Buch Jeremia, denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Gott schreibt sein Gesetz auf dein Herz. Das Herz ist das Zentrum des Lebens. Es macht uns lebensfähig. Das Herz, im Jüdischen steht es auch für das Urteilsvermögen oder für Empfindungen. Denn das, was man im Herzen denkt, das prägt unser Leben. Das prägt unser Tun und Handeln. Wenn Gott also sein Gesetz auf unser Herz schreibt, dann bedeutet es, dass er Sorge dafür trägt, dass wir gerecht leben und gerecht leben wollen. Wie macht er das konkret? Er gibt uns den Heiligen Geist. Sein Geist leitet uns durch das Leben. Er spricht zu uns, er verändert uns und formt uns in das Ebenbild Jesu. Und dabei bedient sich der Heilige Geist auch am Wort Gottes. Das ist ein bisschen so, wie wenn man einen Knopf im Ohr hat, wie so ein Security-Mensch. Wenn so eine Ansage kommt, hier, Achtung, Zielperson, 20 Meter geradeaus. Der Heilige Geist, er spricht zu uns und sagt uns, was zu tun ist. Zum Beispiel im Alltag sagt er, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder wenn ich meinen Kollegen mal wieder zur Sau machen möchte und nicht mehr verstehe, was er da tut und ich ihn als reindrücken möchte, dann sagt er vielleicht, Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jetzt werden mich fragen, wie kann ich in Liebe jemanden zur Sau machen? Sagt der Heilige Geist, wird schwierig. Und so spricht er zu uns. Sagt uns vielleicht, ermutige ihn doch in Liebe. Gib konstruktive Kritik. Aber mach ihn nicht zur Sau. Und so leitet uns der Heilige Geist und führt uns auf den Wegen Gottes. Aber da dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen und denken, er gibt uns halt eine Checkliste, die wir abarbeiten. Nein, dieser Vers, er geht viel tiefer. Gott schreibt sein Gesetz auf dein Herz, indem er dir ein neues Herz gibt. Er erschafft dich völlig neu. Er kreiert dich ganz neu, wenn du Ja zu Jesus sagst. Das ist praktisch wie bei einer Braut. Sie zieht ihr neues weißes Kleid an, sie macht sich hübsch und automatisch weiß sie, was zu tun ist. Nämlich, sie darf jetzt nicht mehr dreckig werden. Sie muss sich sauber halten. So geschieht es auch mit dem Heiligen Geist. Er erschafft uns neu und automatisch wissen wir, was zu tun ist. Und so werden alle, die zu Jesus gehören, in den gleichen Stand gesetzt. Alle, die an Jesus glauben, bekommen den Heiligen Geist und werden verändert. Und auch das Miteinander wird verändert. Der Ton untereinander wird verändert. Jetzt schreibt hier der Hebräerbrief, Vers 11, und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Ja, hoppla. Heißt das jetzt, dass mich niemand mehr zurechtweisen darf? Denn der schreibt ja hier. Niemand wird mir sagen, erkenne den Herrn. Die werden mich ja schon alle kennen. Ich bin immer im Recht. Ich kenne ja den Herrn. Niemand kann mir etwas ankreiden. Schließlich habe ich den Heiligen Geist und er sagt mir ja, was zu tun ist. Mein Bruder darf mir nichts mehr sagen. Es gibt wirklich Menschen, die so unterwegs sind. Die dann sagen, Gott hat mir gezeigt, dass ich die und die heiraten soll. Dass ich die Gemeinde verlassen soll. Dass ich Lotto spielen soll. Gott kann auf einmal alle möglichen Dinge zeigen. Wenn das so gemeint wäre, was hier steht, dann wären in der Gemeinde nur noch arrogante Schnösel unterwegs und Besserwisser, die sich gegenseitig verletzen. Aber darum geht es nicht. Gott redet ganz häufig durch Brüder und Schwestern zu uns, die uns auch mal korrigieren. Ja, und es ist gut, dass wir einander haben, dass wir miteinander reden, dass wir uns gegenseitig Mut und Trost zusprechen, dass wir uns korrigieren und auch mal kritisieren lassen. Wir brauchen das. Gott hat Gemeinde gerade dafür gegeben, dass wir miteinander unterwegs sind und uns füreinander einsetzen und auch mal zurechtweisen. Ich brauche das und du brauchst das. Erst letzte Woche hat mich der Thomas korrigieren müssen und mich auf Dinge aufmerksam gemacht, wo ich nicht ganz richtig gehandelt habe. Ich brauche das. Wir brauchen Korrektur voneinander. Aber was nie sein darf, und das meint hier der Hebräerbrief, dass wir den anderen irgendwie den Glauben in Frage stellen, nur weil er mal struggelt und Zweifel hat. Wir korrigieren immer in Liebe. Und da sind wir wieder bei der Jahreslosung. Oder auch wenn es um Evangelisation geht, wenn wir anderen von Jesus erzählen, kommen wir nicht mit dem Hammer und schlagen den einmal auf den Kopf. Jetzt bekehr dich endlich, sonst kommst du in die Hölle. Nein, wir haben gelesen, es ist Gottes Wirken, der die Menschen zur Umkehr leitet. Und deshalb gehen wir das alles immer in Geduld und Liebe an. Ja, der neue Bund, er zeigt uns die Werke Jesu, die er für uns getan hat, die er für uns vollbracht hat und er setzt uns in einen neuen Stand. So kommen wir zum letzten Punkt für heute, ein gnädiger Bund durch einen gnädigen Heiland. Und wir lesen hier in Vers 12 nochmal eine wunderbare Verheißung. Gott selber spricht, denn ich werde gegenüber ihrer Ungerechtigkeit gnädig sein. Und ihrer Sünde werde ich nie mehr gedenken. Gott vergisst die Schuld. Er denkt nicht mehr daran, wenn er sie uns vergeben hat. Einfach, weil er selber dafür bezahlt hat. Gott schenkt uns Heilsgewissheit. Die geht von ihm aus. Gott schafft eine völlig neue, nie dagewesene Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Sie ist nicht geprägt von Schuldgefühlen. Nein, Gott schenkt Freiheit, weil er selber Sünde vergisst. Wo hast du noch Schuld, die du mit dir rumschleppst? Du darfst sie vor Gott ablegen und Freiheit erleben. Freiheit, die er dir im neuen Bund in einem neuen Vertrag schenkt. Denn Gott regiert nicht länger von oben herab wie so ein Diktator, so wie es vielleicht noch im alten Bund war, wo Gott vorschreibt, was zu tun ist, und dann muss der Mensch aber spurten. Der neue Bund sieht anders aus. Gott begibt sich jetzt auf Augenhöhe mit den Menschen, weil er selber Mensch geworden ist. Er wird jetzt, ja, wie ein Vater sein Kind helfen, es wieder aufrichten, es wieder auf die Beine stellen. Er wird das Kind sauber machen, die Wunden verbinden. Gott begibt sich auf Augenhöhe. Das ist eine völlig neue Beziehung, die von Freiheit und Gnade regiert wird. Und jetzt schreibt hier der Hebräerbrief in unserem letzten Vers von heute, indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Das Gesetz, der alte Bund ist alt, dem Verschwinden nahe. Was hier steht, ist, er ist unbrauchbar geworden, er ist zu nichts zu gebrauchen, wenn es irgendwie darum geht, das Heil zu empfangen. Das ist nicht wie mit einem Auto, das man fährt und dann mit 200.000 Kilometern verkauft und sich so denkt, naja, irgendjemand im Osten, der wird es schon noch irgendwie brauchen können. Nein, der alte Bund, der ist zu nichts zu gebrauchen, den kannst du nicht mal mehr weiterverkaufen. Den kannst du in eine Tonne kloppen. Ein Freund von mir, der hat mal erzählt, dass jemand seinem Missionswerk alte, gebrauchte, getrocknete Teebeutel gespendet hat, weil er meinte, die Missionare im Ausland, die können das ja noch irgendwie gebrauchen. Nein, die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Genauso ist der alte Bund. Den müssen wir nicht mehr vorholen und irgendwie wieder zum Leben erwecken. Zum Beispiel, indem wir meinen, indem wir bestimmte Kleidung tragen, können wir Gott besser gefallen. Oder indem wir alle möglichen Gemeindedienste annehmen oder auf Freizeiten mithelfen, dann ja, denkt Gott irgendwie besser über uns. Und wir stehen besser vor Gott da. Nein, so wecken wir nur den alten Bund wieder auf, der zu nichts zu gebrauchen ist. Versuche nicht selber wieder Gesetze aufzustellen, um Gott irgendwie zufriedenzustellen. Damit stellst du auch das Kreuz Jesu in den Schatten. Lebe und genieße die Freiheit, die Gott dir schenkt. Auch als Gemeinde müssen wir uns davor hüten, irgendwie mit Gesetzen und Regeln zu versuchen, irgendwas zu regeln und besser darstellen zu lassen. Gott hat jedem von uns seinen Geist geschenkt, der den alten Bund, den alten Vertrag auflöst, wegschafft. Er hat uns einen neuen Vertrag geschenkt durch den Heiligen Geist. Ein Gesetz, einen Bund, der durch Gnade regiert wird. Diese Gnade, diese Barmherzigkeit, die Gott uns gezeigt hat, soll auch unser Miteinander bestimmen. Verträge, wenn sie geschlossen werden, das ist so, dass jede Seite ihre Pflicht zu tun hat. Der wird ausgemacht, wenn du so und so viel Euro zahlst, dann liefere ich dir das Auto. Und erst wenn der eine in Aktion tritt und seine Pflicht erfüllt, dann legt auch der Nächste los und tut seine Pflicht. So ist der alte Bund. Der neue Bund, der ist da ganz anders. Jesus selber schaut danach, dass der Vertrag erfüllt wird und eingehalten wird. Es ist ein einseitiger Bund, ein Bund der Gnade, ein Geschenk, das wir nicht verdient haben, das uns wirklich verändert. Er stellt sicher, dass die Forderungen Gottes eingehalten werden. Die Botschaft des neuen Bundes lautet: Jesus ist einfach besser. Er hat alles für dich getan. Du kannst und musst nichts mehr dazu tun, damit Gott irgendwie Gefallen an dir hat. Da waren mal zwei Männer, die gemeinsam in einem Dorf aufwuchsen. Sie waren beste Freunde, sie haben alles miteinander geteilt, doch als sie erwachsen wurden, trennten sich ihre Wege. Der eine zog in die große Stadt, um Jura zu studieren, und wurde sehr schnell ein anerkannter Richter. Der andere, der hatte nicht ganz so viel Glück im Leben und geriet mehr auf die schiefe Bahn und wurde ein richtiger Gauner und Betrüger. Eines Tages wurde dieser Betrüger geschnappt und vor Gericht gestellt und saß dann vor dem Richter. Dieser Richter war sein bester Freund aus Kindertagen. Das Dorf wusste von der gemeinsamen Vergangenheit. Und jetzt waren sie gespannt, was wird dieser Richter tun? Wird er irgendwie gnädig sein und irgendwie ein mildes Urteil sprechen, weil es sein Freund ist? Oder was wird er tun? Wird er überhaupt gerecht richten können? Auch der Richter, er war hin und her gerissen und wusste nicht, was er tun soll. Dieser Freund, er tat ihm einfach nur leid. Er wusste, das, was passiert ist, da kann er nicht viel dafür. Ich habe einfach nur Glück gehabt. Und so spricht er dann nach mehreren Verhandlungstagen das Urteil und stellt den Angeklagten vor die Wahl. Lieber Freund, entweder du bekommst 3 Jahre Gefängnis oder du zahlst diese bestimmte Summe und darfst gehen. Der Angeklagte, er hoffte irgendwie das Geld zusammenzubekommen und entscheidet sich für die hohe Strafzahlung. Und dann tritt der Richter auf und sagt: Lieber Freund, ich zahle dir die Schuld. Er macht seinen Geldbeutel auf und zahlt diese Summe in die Kasse ein, die dafür vorgesehen war. Der Richter selber steht dafür ein, dass das Urteil eingehalten wird und bezahlt wird. Genau so handelt Jesus. Ja, Gott stellt Forderungen im alten Bund. Er zeigt uns auf, was Gerechtigkeit ist. Aber im neuen Bund steht er selber dafür ein und stellt sicher, dass die Forderung erfüllt und bezahlt wird. Ja, und so schließen sich alter und neuer Bund doch irgendwie zusammen. Da gibt es ein Zusammenspiel. Ohne den alten Bund würden wir gar nicht wissen, von was wir erlöst werden müssen. Aber der neue Bund zeigt uns auf, wie wir errettet werden. Der alte Bund zeigt uns auf, wie dringlich wir Jesus brauchen. Zusammenfassend können wir sagen, es gibt eigentlich 2 Wege, das Blut Jesu auch heute noch mit Füßen zu treten, indem wir diese beiden Bunde irgendwie missbrauchen. Erstens, indem wir versuchen, unsere Werke oder mitwirken, indem wir bestimmte Kleidung anziehen, Dienste vollbringen, uns vor Gott besser darstellen wollen. Das bringt nicht die Ehre hervor, die Jesus verdient hat. Das bringt vielleicht unseren Ego hervor, der in christlichen Kreisen auch manchmal sehr demütig daherkommen kann. Mit eigenen Werken versuchen wir, den alten Bund, der eigentlich abgeschafft worden ist, wieder aufleben zu lassen. Aber eigentlich müssen wir feststellen, das bringt nichts. Aber wir können das Blut Jesu auch mit Füßen treten, indem wir den neuen Bund missbrauchen und meinen, alles tun und lassen zu können, auf was wir gerade lustig sind. Aber gerade deshalb hat Gott uns seinen Geist geschenkt, damit er uns Gerechtigkeit und Heiligkeit lehrt und führt. Er tut es heute schon. Er führt und leitet dich. Vertraue darauf und lebe ein Leben zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesu. Gott eröffnet mit dem neuen Bund eine vollkommen neue Beziehung zu Gott, die von Gnade und Freiheit geprägt ist und macht somit das Alte überflüssig. Das macht unseren eigenen Verdienst überflüssig. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, lebe ein Leben in der Gnade Gottes. Er schenkt dir wirklich Freiheit und halt dich nicht am Gesetz auf. Lasst uns zum Abschluss beten. Ja, großer Gott, der alte Bund zeigt uns auf, dass wir dich bitter nötig haben. Und danke, dass du dir nicht so schade warst, sondern dass du auf diese schmutzige Erde gekommen bist, um uns zu erlösen. Danke, dass du uns Freiheit schenkst. Danke, dass du für den alten Bund gerade stehst. Herr, und du siehst auch dieses menschliche Denken, dass wir oft meinen, noch irgendwas hinzutun zu müssen, irgendwas zurückgeben zu müssen und uns dazu zwingen, Dinge zu tun, die uns mehr einsperren als Freiheit schenken. Ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst und zeigst, was Gnade bedeutet, was Freiheit ist. Ja, Herr, und doch müssen wir auch anschauen, wie es noch so viele Menschen gibt, die in Zwängen gefangen sind, die in Sünde gefangen sind, die nicht so leben, wie es dir gefällt. Ich möchte dich bitten, dass du uns da auch als deine Botschafter verwendest und wir für dich leben und dein Wort weitergeben. Dass wir diesen Bund der Gnade nicht für uns behalten, sondern dass wir es weitergeben und andere Menschen damit anstecken. Danke, Herr, dass du auch in die kommende Woche mit uns gehst, dass du uns führst und leitest, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der uns zeigt, was richtig ist, der uns durchträgt, der uns ermutigt und tröstet. Danke, dass du bei uns bist. Amen.